Herzlich willkommen zum Podcast Pop Goes Church. Wir sind
Hartmut Naumann, ich leite das Popularmusikzentrum in Hannover.
Und Stefan Reinke, Kantor im Zentrum für Popularmusik in Itzehoe.
Ja, und wir unterhalten uns in unserem Podcast über neue Lieder und die Entwicklung von Popularmusik in der Kirche.
Und jetzt geht's los. Hallo Hartmut.
Hallo Stefan.
Wir haben heute ein großes Thema vor, ein sehr großes Thema, sodass wir vermutlich oder auf jeden Fall zwei Folgen brauchen werden. Wir wollen uns nämlich mit Gospel beschäftigen. Eine ziemlich lange Musiktradition schon. Und wir wollen am Anfang in ein Beispiel reinhören. Was könnte Gospel sein oder was ist Gospel? Und wir hören Soon and Very Soon von André Crouch. Ein typisches Gospel mag man vielleicht sagen, aber irgendwie kommt es mir komisch vor bei einer Musikrichtung, die wir mehrere Jahrhunderte schon haben, von irgendetwas Typischem zu sprechen. Das würde man bei klassischer Musik ja vielleicht auch nicht machen. Oder wenn man es macht, wird man denken, naja, ist ganz schön oberflächlich, ein Stück als typisch zu nehmen. Und daher müssen wir ein bisschen in die Geschichte rein. Aber vielleicht am Anfang doch. Irgendwas Typisches ist ja doch dran an diesem Stück. Was würdest du sagen dazu, Hartmut? Was macht das zu einem typischen Gospel-Song?
Ich denke, es gibt schon ein paar Elemente, die man da hören kann, die typisch sind. Der expressive Gesang, das improvisatorische Element. Das ist sicherlich ein Song, der ist in Noten auch dargestellt, aber man geht frei damit um. Man lässt sich auch aus dem Moment tragen sozusagen, ne? Man steigert die Wiederholungen immer stärker bis hin zu vielleicht so einer Pseudo-Ekstase. Das sind alles Dinge, die man auch in diesem Song schon hören kann, finde ich.
Contemporary Gospel ist das ja, ne? Also zeitgenössisches oder gegenwärtiges Gospel, wie man das auch immer genau übersetzen muss. Das deutet ja schon an, es gibt auch Non-Contemporary Gospels, wo man vielleicht Traditionals zu sagen würde. Und da können wir vielleicht mal hinspringen, in die Ursuppe sozusagen der Gospel-Bewegung. Da kennst du dich ja ziemlich gut aus. Vielleicht kannst du mal kurz zu uns erläutern, woher kommt das eigentlich, Gospel? Was ist das?
Ja, also der Begriff selber ist ja zunächst mal Evangelium. Und insofern ist er auch erstmal relativ frei füllbar mit Liedern, Songs, die sich mit dem Evangelium, mit dem Glauben und so weiter beschäftigen. Aber es hat natürlich einen konkreten Hintergrund und Ursprung. Und in dem Zusammenhang muss man auch das Wort Spirituals nennen. Das ist ein Vorläufer der Gospel-Songs. Und das hat ganz viel mit der Situation der Sklaverei zu tun, die von 1619 bis zum amerikanischen Bürgerkrieg angehalten hat. Also 250 Jahre ging das ja. Und in der Zeit sind 15 bis 20 Millionen Afrikaner, besonders aus den westafrikanischen Kulturen, verschleppt, drangsaliert worden und auf dem amerikanischen Kontinent verkauft worden und mussten dort in der Regel auf den Baumwollfeldern und im Zuckerrohrfeldern und so weiter arbeiten. Und das ist natürlich eine Leidensgeschichte, die ein ungeheures Ausmaß hat. Und wenn man sich dann mal klar macht, dass das ja Menschen sind, Menschen waren, die eingefangen wurden, versklavt worden sind mit nichts außer sich selbst. Mhm. Sie haben eigentlich nur das, was sie in sich tragen, an Kultur, an Glauben, an einer inneren Welt mittragen können und darüber sich auch definieren können in der Fremde. Und wenn man sich das vorstellt, dann muss man ja fragen, was haben sie denn auch an musikalischen Parametern, wenn man das mal so sagen will, mitgebracht? Und wie sind diese Parameter eingegangen in diese neue Art von Musik, die einen ganz wichtigen Ursprung für die gesamte Popularmusikentwicklung eigentlich darstellt. Also da muss man dann mal gucken, was ist denn in den westafrikanischen Kulturen an Musikalität vorhanden gewesen und wie wird das dann eingetragen in die Spirituals und in die Musiken, die sich daraus weiterhin ergeben haben. Mhm.
Also um vielleicht nochmal um die zeitliche Dimension sich klar zu machen, ne? 1617, dann sind wir ja in Europa kurz vorm 30-jährigen Krieg. Sozusagen. Ja. Ne? Da ist Bach noch lange nicht geboren. Also es ist wirklich ein ultra langer Zeitraum, von dem wir da sprechen. Und wenn man sagt, da liegt irgendwie eine Keimzelle für Popularmusik, musikalische Art drin, dann ist das schon auch eine spannende Perspektive auf Popularmusik. Wenn man die Begriffe neu und aktuell und wie auch immer benutzen möchte, zeigt relativ stark, wie eurozentristisch die klassische Musikgeschichtsschreibung auch ist. Aber das ist nochmal ein anderes Thema vielleicht. Es bringen Leute aus ihrer Heimat, aus der sie verschleppt werden, Musik mit in eine neue Heimat, mag man das ja kaum nennen, ne? Also in eine Gefangenschaft, in ein Exil ja eigentlich, und haben da Lebensumstände, in die sie hineingeworfen werden, und dort musizieren sie auch. Und dort entsteht dann ja das, was dann Gospel wird, ne? Wahrscheinlich. Oder gibt es Gospel schon in der afrikanischen Kultur? Oder braucht es eigentlich, wie würdest du sagen, braucht es diese Situation der Gefangenschaft gewissermaßen? Ist das der Urmoment eigentlich?
Ja, brauchen ist wahrscheinlich deutlich zu viel gesagt, aber diese Situation hat eine Fusion hervorgerufen, eine kulturelle Zwangsbegegnung, würde ich das auch mal nennen, die dann diese besondere Musikwelt in Gang gesetzt hat. Denn die westafrikanische Musik bestand zu dieser Zeit besonders aus pentatonischen Melodien, Fünftonmelodien, im Unterschied zur europäischen Musik, in der wir im Wesentlichen mit 7 Tönen arbeiten. Das macht schon mal einen ganz großen Unterschied in dem Umgang mit Melodien. Mhm. Wir haben es in Westafrika mit polyrhythmischen Strukturen zu tun, überhaupt mit einer unheimlich, sag mal, entwickelten Poly-Kreuzrhythmik und so weiter. Da überlagern sich verschiedene Rhythmen gegeneinander und miteinander, und daraus entsteht sozusagen eine, ja, man wird es heute Groove nennen, da entsteht sozusagen eine Bewegung in der Rhythmik, die kaum noch im Einzelnen nachzuvollziehen ist, die aber eine großartige Wirkung hat. Es gibt zum Beispiel sowas wie 3-4 Verschiebungen, ja, oder andere Metren, die miteinander verschoben werden, und daraus entstehen bestimmte Akzente. Das könnte man jetzt sozusagen einzeln genau vormachen, wie das funktioniert, aber da muss man sich vorstellen, dass das in der westafrikanischen Musik sehr, sehr ausgeprägt war, und die Leute das mit sich getragen haben. Da gibt es noch einen weiteren Aspekt. Es gibt die musikalischen Geschichtenerzähler, die sogenannten Kreots in der westafrikanischen Kultur. Das sind Leute, die singend Geschichten erzählt haben, mit Instrument oder ohne Instrument. Dann sind sie durch die Dörfer gereist, und das waren sozusagen Kulturträger. Und die haben eine bestimmte Art und Weise des Singens gehabt, einen sehr expressiven, mitteilsamen, authentischen Gesang, einstimmig. Ja, es geht gar nicht so sehr um Mehrstimmigkeit da in diesem Fall, sondern einstimmig. Diese Expressivität, auch die gehört ganz dringend zur Kultur, die quasi mit den Menschen dann über den großen Teich gekommen ist, ja. Andere Elemente sind Call and Response, Improvisation. Also da könnte man jetzt noch einiges aufzählen, die so sehr typisch in der westafrikanischen Kultur beheimatet sind und die sich auf die Reise begeben haben und die dann zusammengekommen sind auf diesem amerikanischen Festland. Die sind ja in Berührung gekommen mit wiederum europäischer Kultur. Mhm. Die amerikanische Kultur, die war ja gar nicht präsent, die wurde ja ganz früh schon unterdrückt und an den Rand geschoben. Mhm. Es waren ja Europäer, die dort das Sagen hatten. Mhm. Und so muss man sich ungefähr vorstellen, dass so eine Melange dann entsteht, ja, auch in der Kultur, in der Kommunikation und auch in der Musik.
Und das läuft ja über viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte, kann man sogar sagen. Und spannend finde ich zu sehen, und das ist vielleicht auch Ausdruck von diesem Authentischen. Es ist ja nicht die musikalische Elite aus diesen afrikanischen Ländern verschleppt worden, sondern ganz normale Menschen mit einer ganz normalen Musikalität sozusagen, die dann dort was geformt haben, was eben aber auch dann von allen oder von vielen musiziert werden konnte. Das ist, finde ich, schon spannend. Also das zeigt die Bodenständigkeit auf einem oder die Verhaftung dieser Musik im Alltäglichen, die dann dort auf eine europäische Musik trifft, ja auch nicht die größte europäische Kunstmusik, sondern auch eine europäische, im Prinzip ja auch eine Kirchenliedtradition, die mitkommt. Also wir sind ja irgendwo im 19. Jahrhundert jetzt, ne? Wahrscheinlich erstmal dann so irgendwie oder, ja. Ne? Oder Ende des 18. vielleicht.
Frühes 19. Jahrhundert, genau.
Und da kommt ja dann auch nochmal in diese Geschichtenerzählerlogik, irgendwann kommt ja das spezifisch Christliche da rein. Denn das Christliche kommt ja nicht mit aus Afrika sozusagen. Es ist ja auch, wenn man so will, eine ja, Missionsgeschichte, Missionierungsgeschichte, Zwangsmissionierungsgeschichte, weiß ich gar nicht ganz genau, wie das eigentlich kam, dass jetzt die ganzen afrikanischen Sklaven auf einmal christlich wurden. Aber diese Verknüpfung hat es ja auch gegeben und die muss ja in einer kulturellen Art und Weise passiert sein, vermutlich. Weil wahrscheinlich ist den Besitzern, muss man ja sagen, von diesen Sklaven eigentlich egal war, ob das Christen waren oder nicht.
Naja, das würde ich gar nicht mal so sagen. Also ich glaube, einerseits war das Christentum natürlich in der weißen Community sehr verbreitet und es war bei den Plantagenbesitzern teilweise tatsächlich so, dass sie gesagt haben, okay, das sind zwar keine richtigen Menschen und so, aber das Christentum ist trotzdem gut für die und machen wir da irgendwie das auch möglich. Also die haben einerseits aus dieser Überlegung heraus auch Sklaven, Kirchen auf den Plantagen teilweise genehmigt und irgendwie auch mit unterstützt. Und auf der anderen Seite war natürlich die Möglichkeit, dass die schwarzen Sklaven sich sozusagen dem Christentum annähern, führte auch dazu, dass sie einfach ein bisschen folgsamer waren, weil sie sich auf das Jenseits konzentrieren konnten und die Not des Diesseits dann nicht mehr so stark empfunden haben, zumindest für so das Kalkül der Plantagenbesitzer, ja. Das ist zum einen. Auf der anderen Seite, und jetzt aus der Sicht der Sklaven selber, bietet natürlich die christliche Botschaft ein enormes Potenzial an Hoffnung auf Befreiung und an Geborgenheit und an Jenseitshoffnung und so weiter. Na, also das kam sicherlich beides zusammen. Die afrikanischen Religionen oder Riten, die wurden natürlich von den Weißen eher skeptisch betrachtet. Auch da wollte man, da war man sich nicht so ganz sicher, was sind denn das jetzt für Geister, die beschwören und so. Auch da wollte man an der Stelle Ruhe haben, sag ich mal. Ja, und ein weiterer Aspekt ist eben, dass es gerade Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. auch mehrere große Erweckungsbewegungen gegeben hat. Da waren besonders Baptisten, Quäker und Methodisten sehr stark missionarisch unterwegs und haben auch unter den Sklaven sehr stark missioniert. Es gab große Camp-Meetings, die da abgehalten worden sind. Ist schon sehr spannend, was sich da so abgespielt hat. Also es, sozusagen die Religiosität kam von mehreren Seiten.
Von beiden, tatsächlich. Ja. Aus christlicher Sicht natürlich eine hoffnungsvolle Geschichte gewissermaßen, ne? Weil es ein großer Glaubensschub ja ist, der da auch entstanden ist. Und aus musikalischer Sicht muss ja irgendwann der Punkt aufgekommen sein, dass das jetzt aus der schwarzen Community, wenn man es so nennen mag, hinausträgt in die Welt sozusagen. Das ist ja nicht vollkommen selbstverständlich, dass es so diesen kulturellen Austausch gibt in einer Welt, die eigentlich total getrennt ist nach Bevölkerungsgruppen und Ethnien. Und das vollzieht sich ja trotzdem auf kulturelle Art und Weise. Und das finde ich einen spannenden Aspekt, wie der passiert ist, dass auf der einen Seite sich so eine sehr ursprüngliche Musizier, von die eben auch bei der Arbeit ja oder bei der Zwangsarbeit oder danach irgendwie geprägt wurde und auf der anderen Seite dann aber so eine aufkommende ja, Konzerttradition oder Aufführungstradition, Showtradition kann man sagen, die dann ja auch irgendwann im 19. Jahrhundert entsteht. Das ist also so eine Art ja, Konzertgospel oder sowas entsteht, für Aufführungen aufbereitete Gospels. Denn das wird man normalerweise sagen, es gibt so einen Worksong, der wird nicht zwingend irgendwie vor einem Publikum aufgesungen. Das beginnt ja auch irgendwann im 19. Jahrhundert.
Genau, aber das ist eigentlich wirklich erst zum Ende des 19. Jahrhunderts festzustellen. Eigentlich erst nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs, der ja 1865 zu Ende gegangen ist und damit offiziell sozusagen die Abschaffung der Sklaverei eingeläutet wurde, offiziell deswegen, weil sie natürlich hier und dort auch trotzdem noch weitergegangen ist. Aber jedenfalls war sie dann abgeschafft und ab da entwickelt sich das. Aber vorher muss man vielleicht auch noch ein bisschen noch mal reingucken. Diese Camp-Meetings, von denen ich gesprochen habe, die wurden auch musikalisch unterstützt, indem man auch Lieder gesungen hat, die eher so die Expressivität und auch diese Improvisationslust und sowas der Schwarzen angeregt hat. Und es gab schon 1707 ein erstes Songbook, was ein gewisser Herr Isaac Watts rausgebracht hat. Der hat also, um den englischen eintönigen Kirchengesang etwas entgegenzusetzen, hat er so ein Buch rausgebracht, hat viele Sachen auch selber geschrieben, mit frischen, erwecklichen Liedern, die auch ein bisschen mehr Körper angesprochen haben und so. Und die waren in den amerikanischen Kolonien ein Riesenerfolg, auch unter den Weißen. Mhm. Und die wurden dann auch gesungen in den Gottesdiensten und in den Camp-Meetings und so. Und das entsprach sozusagen auch ein bisschen mehr der schwarzen Mentalität. Also das hat man dann auch sehr, sehr gerne mitgemacht. Und auf dieser Folie, auf diesem Hintergrund sind wiederum eigene Lieder entstanden, die mündlich weitergegeben worden sind, die dann auch in den Plantagen gesungen worden sind, in den sogenannten Hush Harbors, also so versteckte kleine Andachtsgebiete. So kann man sich vorstellen, dass sie sich dann eben dort getroffen haben und Lieder gesungen haben, aber auch Lieder improvisiert haben. Eigentlich vor dem Hintergrund dessen, was sie da gehört haben in diesen Camp Meetings und das, was sie selber eben, hab vorhin darüber gesprochen, was sie an Musikalität ja mitgebracht haben. Und daraus ist etwas wiederum Neues entstanden, wo man dann später gesagt hat, okay, das sind die sogenannten Negro Spirituals, also die Lieder, die in dieser Community oder in diesen Communities direkt im religiösen Zusammenhang entstanden sind. Ich habe mal so ein Musikbeispiel hier mitgebracht, wo man das vielleicht nochmal ungefähr so nachzeichnen kann. Es ist zwar keine Originalaufnahme, klar, aus der Zeit ist das auch schwierig, aber es
schade,
gab einen,
schade, ja.
Es gibt einen Film, 12 Years a Slave von 2013, wo es auch so Szenen gibt, wo das ein bisschen nachgezeichnet wird, wie so eine Andacht vielleicht irgendwie abgelaufen sein könnte. Und das spiele ich mal kurz ein, dann hat man einen Eindruck, wie das funktioniert hat.
Went down to the River Jordan, where John baptized three. When I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. I say, roll, Jordan, roll. Oh, now roll, Jordan, roll. My soul will rise to heaven, Lord, for the year, Jordan, roll. Well, some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord.
Ja, und hier hört man eben schon ein paar wesentliche Merkmale, wenn man es mal so sagen will. Also Call and Response, Vorsänger, in dem Falle Vorsängerin, Nachsänger. Also diese Art und Weise des Singens ist ganz verbreitet in Afrika gewesen. Und das spiegelt sich dort wieder. Auch wenn man jetzt dieser Sängerin zuhört und man würde das notieren wollen, ne, dann würde man natürlich in eine Notenform kommen, die eigentlich das gar nicht genauso wiedergeben kann. Ist auch ein ja, vielleicht eine Problematik, kommen wir vielleicht später noch dazu. Was ist daraus entstanden? Man hat auch gehört, es gab gar keine Rhythmusinstrumente oder sowas. Das waren tatsächlich in Nordamerika auch Rhythmusinstrumente verboten in den Sklaven. Die hatten also nicht die Möglichkeit, Trommeln etc. waren verboten. In Südamerika war das anders. Insofern hat man ganz viel mit Gesang gemacht und man hat ganz viel mit rhythmischem Gesang gemacht, mit Klatschen etc. und so, Stampfen, und man hat den Körper eingesetzt. Ja, es gibt auch sogenannte Ringshouts, also wo man quasi im Kreis steht, tanzt und dabei singt. Das ist sozusagen sehr, sehr typisch für die Spirituals, besonders in den Südstaaten Nordamerikas.
Das heißt, um jetzt nochmal so die Zeitschiene nochmal so darzustellen, ne? Wir haben, die Sklaven kommen an und dann entwickelt sich eine von Spiritualität aufgeladene Form zu singen und zu musizieren. Das begeistert oder interessiert irgendwann auch eine weiße Bevölkerung, die dann denkt, ach, das sollten wir mal aufschreiben, diese Lieder. Und dann gibt es diese Sammlung Das ist ja im Grunde so ein ethnologisches Forschungsvorhaben erstmal. Das hat man ja immer mal, dass man dann sagt, so, da sind so Gruppen, die singen irgendwie was. Das versuchen wir mit unseren Noten aufzuschreiben, damit wir unseren eigenen Gottesdienst davon bereichern können. Und dann gibt es so Wechselwirkungen, ne, wenn ich das richtig sehe, zwischen auf der einen Seite diesen weißen Erweckungsliedern, die auch interessanterweise, finde ich, da Ende des 18. Jahrhunderts mit so Call-and-Response-artigen Elementen arbeiten und ein bisschen weggehen von so einer Notationslogik. Und dann entsteht so eine Melange-Form irgendwie. Ne? Also dann wabert offensichtlich ja irgendetwas, was sich dann zusammenformt und eine ganze Bevölkerung so prägt, dass es dann wiederum eine Wurzel wird oder die Wurzel wird für die ganze populare Musik. Das ist schon spannend, ne? Wie das aus so einer Keimzelle entsteht.
Ja, das ist wirklich sehr spannend. Ich meine, in dieser Zeit der Sklaverei ist das natürlich noch nicht publik geworden, ne? Sondern das ging erst danach dann los, dass das in die Gesellschaft und auch in die Welt getragen wurde, diese Art von Musik. Und das hat dann auch zum großen Erfolg geführt, dieser Musik. Und daran angeknüpft haben sich weitere musikalische Entwicklungen ergeben, ne? Es gibt vielleicht nur einen Aspekt, den man auch mit benennen sollte bei den Spirituals, nämlich das sogenannte Double Meaning. Man singt was, spricht von dem, ich gehe über den Jordan oder von der Freiheit im Jenseits und so weiter und meint aber neben dieser religiösen Komponente auch eine ganz pragmatische, nämlich übrigens nur, dass ihr Bescheid wisst, ich werde mich auf den Weg nach Norden machen und versuche in die Freiheit zu kommen. Mhm. Also doppelte Bedeutungen finden wir auch in anderen Kulturen. Ja. Immer in unterdrückten Kulturen entstehen solche Möglichkeiten, wie kann ich etwas sagen, ohne es sagen zu müssen, sodass Eingeweihte Bescheid wissen. Und das ist ganz ausgeprägt auch bei den Spirituals. Da gibt es zahlreiche Beispiele, wo man das vorfindet. Zum Beispiel der Song Steal Away, Steal Away to Jesus. Ich stehle mich fort zu meinem Herrn, zu Jesus. Heißt aber in der zweiten oder vielleicht in der ersten Bedeutung übrigens, ich werde mich auf den Weg machen, ja, wünscht mir Glück und Segen, dass ich durchkomme. Heute Nacht mache ich mich auf den Weg oder so, ja. Wir hören mal in diesen Song rein, der wird hier gesungen von Mavis Staples.
Steal away. Steal away, steal away to Jesus. Steal away, steal away home. I ain't got long to stay here. My Lord, He calls me. He calls me by the thunder. The trumpet sounds within my soul. I ain't got long to stay.
Ja, Steal Away, sich herausstehlen oder herausschleichen oder fliehen aus der Sklaverei, das war natürlich irgendwie der Wunsch von vielen. Das haben viele nicht geschafft. Nichtsdestotrotz hat sich die Sklaverei glücklicherweise nicht durchgesetzt und war dann irgendwann offiziell beendet. Was auf der einen Seite natürlich zunächst mal eine Verbesserung der Situation mit sich brachte, aber natürlich nicht sofort, weil das natürlich, also nur in Anführungszeichen, weil man frei ist, hat man natürlich noch lange nicht die Möglichkeit zu gesellschaftlicher Teilhabe. Nichtsdestotrotz ist der Blick vielleicht einer Gesamtgesellschaft auf die Kultur auch irgendwie anders. Und das ist wahrscheinlich dann ein wichtiger nächster Schritt für die Etablierung auch eines Selbstbewusstseins aus dieser Musik heraus, dass es jetzt in einer offeneren Kultur auch möglich sein kann. Und da sind wir ja, wir sind dann ja Ende des 19. Jahrhunderts, ne? Also der Bürgerkrieg geht ja bis Mitte der 60er Jahre. Es entstehen dann in Nordamerika verschiedene Institutionen, die sich darum bemühen, für ehemalige Sklaven Bildungsmöglichkeiten zu schaffen oder Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen. Und da gründen sich ja auch einzelne Universitäten, die dann speziell für die schwarze Bevölkerung da sind. Und in diesem Kontext entstehen dort ja auch Gruppen, die Gospelmusik machen. Also zum Beispiel die Fisk Jubilee Singers sind ja eine relativ wichtige Gruppe, die ja an so einer Universität entstanden sind und die da eine wichtige Rolle spielen. Und das ist, glaube ich, der nächste ganz große Schub, den die Musik gemacht hat, wo sich auch nochmal deutlich was ändert. Also es beginnt eine zweite Ebene, könnte man sagen, von Gospel-Tradition. Weg von dieser vielleicht stärker auf einer Oral History basierenden Überlieferung hin zu einer eher europäischen Herangehensweise vielleicht, mit ausgearbeiteten Sätzen, auch Notationen vermutlich, zumindest mehr Notationen, die dann vielleicht auch wichtig war, damit sich Musik komplexer entwickeln kann. Denn wenn was aufgeschrieben wird, sind natürlich auf einmal andere Komplexitätsgrade auch denkbar auf einer harmonischen Ebene. Und das ist vielleicht das, was der nächste große Schub gewesen ist, der dann auch ziemlich wichtig war für die weitere Entwicklung.
Ja, die Fisk Jubilee Singers gehörten zu dieser Universität in Nashville, Tennessee. Und die sind tatsächlich als erste Gruppe sozusagen mit Spirituals auf Tour gegangen, haben dann schon 1871, also kurz, wie gesagt, 65 war der Krieg zu Ende, 1871 schon ihre erste Tournee gemacht mit Spirituals und sind später dann, zwei Jahre später auch in Europa gewesen, haben Spirituals in Europa gesungen, Großbritannien, Deutschland, waren in Australien, in Neuseeland und so weiter. Also die haben richtige Welttourneen gemacht mit Spirituals, mit der Musik der schwarzen Sklaven, so. Mhm. Aber wie haben sie die gesungen? Sie haben sie so gesungen, dass es für ein weißes Publikum angenehm ist, ja. Mhm. Und das war ihnen auch wichtig. Also sie wollten, der Anlass für die Touren war, Geld einzusammeln für die Hochschule, die notorisch klamm war. Mhm. Und die haben auch wirklich eine ganze Menge Kohle zusammengeholt durch ihre Tour und haben sich ganz konkret auf ein weißes Publikum eingestellt und haben auch wirklich, Zitat von einem Buch, Teddy Döring, übrigens sehr empfehlenswertes Buch, Musik der guten Nachricht und Musik der Hoffnung. Das hat er irgendwie um die Jahrtausendwende geschrieben, ist sehr zu empfehlen. Er schreibt, die Fisk Jubilee Singers betonten in ihren Konzerten vor Weißen, dass sie die Lieder von allen ungebührlichen Afrikanismen gereinigt hätten. Also es ging darum, wirklich für weiße Ohren das so geschmeidig wie möglich rüberzubringen und zu gucken, was mögen die Menschen denn da. Und auf diesem Weg ist natürlich auch eine Transformation passiert von diesen Spirituals, die, ich habe vorhin von Expressivität und von Improvisation und sowas gesprochen, die wurden jetzt alle sehr eingehegt. Und interessant klingt das tatsächlich auch, wie die Fisk Jubilee Singers gesungen haben. Ich habe hier eine Aufnahme gefunden, die können wir uns mal ganz kurz anhören. Every time I feel the spirit, so klingt's bei den Fisks.
Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. Upon the mountain, my Lord spoke. Out of his mouth came fire and smoke. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray.
Ja, es ist eine Aufnahme von 1914. Man hört es auch noch schön kratzen und so. Aber es gibt wieder, in welcher Weise diese Lieder gesungen worden sind und wie sie dann auch erfolgreich entsprechend vermarktet worden sind. Und dann hat man das aufgeschrieben. Man hat die Spirituals aufgeschrieben und auch, sagen wir, in dieser Weise, wie sie jetzt hier zu hören waren. Und da sind dann tatsächlich alle sogenannten Afrikanismen eliminiert. Mhm. Und dann gibt es interessante Einschätzung von einem Musikwissenschaftler, irgendwie Richard Walaschek, 1893 schreibt ein Buch mit dem Titel Die primitive Musik. Ja? Mhm. Und da schreibt er, die Spirituals seien eben, Zitat, reine Imitation europäischer Kompositionen, die die Neger aufgenommen und mit kleinen Variationen aufgefrischt haben. Ja, und als Ursprung dieser Lieder nennt er auch wieder, Zitat, nationale Lieder aller Völker, Militärsignale, wohlbekannte Märsche und deutsche Studentenlieder.
Deutsche Studentenlieder, ja.
Das ist so die Einschätzung des Musikwissenschaftlers, genau. Also er kannte offenbar Spirituals nur von Noten her oder vielleicht von den Auftritten von den Fisks. Ja. Das ist ein interessantes Missverständnis, was in dieser Zeit offenbar sehr, sehr stark eine Rolle spielt.
Ja, und ich finde, interessant ist es ja schon insofern, als dass man ja schon sagen würde, diese Aufnahme, die wir eben gehört haben, ist irgendwie schon langweiliger als das, was wir vorher gehört haben. Auf eine Art, weil ja die Afrikanismen raus sind. Also es bedeutet ja, ganz verkürzt gesagt, es ist im Grunde unrhythmische Musik geworden, eigentlich erstmal, also diese Aufnahme zumindest. Es kommt ein anderes Element dazu, nämlich eine organisierte Mehrstimmigkeit, ne? Also eine harmonische Struktur, eine harmonische Anreicherung. Und dann irgendwann kann der nächste Schritt passieren, offensichtlich, dass das dann wieder zusammengeführt wird. Denn diese rhythmische Komponente kommt ja ins Spiritual, ins Gospel dann zurück.
Ja, ja.
Und die Afrikanismen sind die rhythmische Komponente von Musik. Das zeigt schon sehr stark, wie europäische Kunstmusik funktioniert, ne? Also, dass sozusagen die rhythmischen Komponenten, welche sind, die nicht als entscheidend wahrgenommen werden sind. Und damit ich ein weißes Publikum kriegen kann, muss ich offensichtlich harmonisch arbeiten, im mehrstimmigen Satz. Und das kippt ja dann irgendwann mit der Popmusik insgesamt um, sozusagen, dass die rhythmische Komponente bedeutender wird. Und es kommt ja auch in der Kunstmusik da, ne? 1914, da ist ja dann auch schon in der europäischen Kunstmusik rhythmisch mehr los, ne? Und das passiert dann da an der Stelle. Also das heißt, es gibt erstmal eine Rückführung in gewissermaßen in der eigenen Stilistik. Man ergänzt etwas aus europäischer Kultur und formt das dann im nächsten Schritt zusammen, im nächsten Entwicklungsschritt, der dann danach kommt, nach den also nicht nach den Fisks, die gibt es ja lange Zeit dann noch weiter, aber dann durch eine stärkere Verknüpfung mit anderen Popularmusikstilen, die dann ja auch zu der Zeit schon rumlaufen. Ne? Also das ist ja dann alles schon, gibt dann schon einfach ja eine veritable Jazz-Tradition auch in Nordamerika an verschiedenen Zentren.
Genau, und das geht ja im frühen 20. Jahrhundert, geht es ja dann los, auch ziemlich rasant in den frühen, keine Ahnung, 10er, 20er Jahren, dass sich der Jazz entwickelt und dass sich auch der Blues entwickelt. Und das alles hat natürlich dann auch großen Einfluss auf die weitere Entwicklung von dem, was man dann tatsächlich ab den 30er Jahren Gospelmusik nennen kann. Wenn wir uns ja in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer damit befassen. Ich wollte noch mal sagen, also zu diesem, was du jetzt beschrieben hast, der europäischen Idealen in der Musik, kommt auch noch eine bestimmte Art und Weise des Gesangs, also ein gesangspädagogisches Ideal, dem sich eben diese frühen Spiritual-Gruppen auch angedient haben. Sie kommen eigentlich weg von ihrer authentischen Weise zu singen, sondern sie dienen sich eigentlich dieser artifiziellen Art des Singens an. Man möchte gerne so klingen wie das Gesangsideal, was von Weißen vorgegeben ist. Und das finde ich eigentlich die größte Verbiegung in diesem Zusammenhang von dieser Musik. Die Art und Weise der Mehrstimmigkeit und so, alles wunderbar. Mhm. Aber beim Gesang hört für mich irgendwie der Spaß auf. Das finde ich also, persönlich finde ich das irgendwie am härtesten.
Ja.
Es gibt im weiteren Verlauf dann jede Menge Gesangsgruppen, die entstehen. Es gibt so einzelne Sänger, Gitter-Evangelist genannt, die eine Art Straßenmusik machen mit religiösen Inhalten. Also es geht dann ziemlich rasant weiter. Um die 10er Jahre ist da schon eine ganze Menge los im Bereich von Spirituals und beginnender Gospelmusik. Und vor allen Dingen der Blues wird dann einfach nochmal eine große Rolle spielen, als eine Musik, die einerseits von der schwarzen religiösen Community abgelehnt wird, als hoffnungslos und trostlos. Wir haben doch jetzt eine Hoffnung, warum sollen wir jetzt Blues singen? Die aber musikalisch einen großen Einfluss auf die weitere Gospelentwicklung hat. Da gibt es dann so Thomas A. Dorsey in Chicago und so. Mhm. Aber davon wird zu reden sein beim nächsten Mal.
Genau, vielleicht hören wir zum Schluss, um die Brücke zum nächsten Mal zu schlagen, einen Song von Thomas Dorsey, Peace in the Valley, ein ganz bekannter Song von ihm, der uns erstmal an einen Schlusspunkt setzt, jetzt unserer langen Reise durch die Gospelgeschichte von den Ursprüngen. Beim nächsten Mal werden wir dann in die Gegenwart springen und dann wiederum von Thomas Dorsey ausgehen. Hören jetzt aber nochmal rein in Peace in the Valley. I
but I'm a forlorn till the Lord comes to call me away. Oh Lord, where the morning is bright and the lamb is the light.
Und hier hört man tatsächlich schon ganz viel Blues drin und wie das genau funktioniert und wo da die besonderen Schwerpunkte liegen, können wir das nächste Mal besprechen.
Ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
Jo, danke und tschüss.
Tschüss.